Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium weiterführen können, über wie wir die Bibel besser verstehen können. Und wir haben heute den Untertitel Umgang mit schwierigen Passagen. Nun, der Apostel Petrus schreibt am Ende seines zweiten Briefes folgendes, Kapitel 3, zweiter Brief des Petrus, ab Vers 14. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollet, das heißt auf die Ankunft des Herrn, die wir ja jetzt tatsächlich schon wahrnehmen, dass sie da ist, das heißt, dass sie sehr nahe bevorsteht, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Das ist die Voraussetzung, dass man dann, wenn er kommt, besteht. Und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, als auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisset, so verwahret euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung. So, es ist also vor der Wiederkunft Christi ein Kampf. Der Kampf geht darum, kann ich es erreichen, wie es hier steht, unsträflich und unbefleckt im Frieden erfunden werden oder nicht? Und der Petrus sagt, ich schreibe davon und der Paulus schreibt auch davon, aber er schreibt es etwas anders wie ich. Und die Dinge dort, wie er sie erklärt, sind manchmal schwerer zu verstehen. Und die ruchlosen Leute, das heißt die, die leichtfertig, sagt er, und die Ungelehrigen, das heißt, die sich nicht lehren lassen, sie verdrehen das zur eigenen Verdammnis. Und jetzt müssen wir eine Festung haben, sagt er hier, damit ihr nicht verführt werdet, sondern fest besteht. Das ist das Thema, das wir haben in dieser Betrachtung. Wie können wir feststehen? Wie können wir sicher sein, dass wir sicher sind? Ja, es gibt viele, die heute sagen und meinen, sie sind sicher. Aber welche sind die Beweise der Sicherheit? Woher weiß ich, dass ich nicht zu den Leichtfertigen, zu den Ruchlosen, wie er hier sagt, zu diesen Leuten gehöre, die keine Moral haben und die so aussehen, wie wenn sie Träger des Lichts sind, aber sind es nicht? Wir erinnern uns, dass die Bibel geschrieben wurde mit dem Zweck, uns aus diesem Selbstbetrug herauszuholen, uns fähig zu machen, dass wir wieder dienen können. Und sie wurde uns gegeben, dass wir von Gott leben, dass wir mit ihm kommunizieren können, weil wir leben aus seinem Wort. Die Bibel hat einen klaren Inhalt zur Herkunft des Menschen, zur Ursache des menschlichen Problems, das, was in ihm verändert hat, die Folgen der inneren Veränderung, wie er daraus erlöst wird und auch den Zeitraum und den Ablauf des Erlösungsprozesses, wie wir das in den letzten Stunden gesehen haben. Aber jetzt kommen wir und müssen verstehen, wie gehen wir um mit den Passagen, die schwierig sind. Nun, ich möchte nicht sagen, dass es nicht unterschiedliche Passagen gibt. Aber wir werden hoffentlich herausfinden, worin liegt denn die Schwierigkeit, auch eine schwierige Passage richtig zu verstehen oder so viel zu verstehen, wie viel sie mir hergibt, entsprechend meines Verstandes, dass ich es begreifen kann. Und sicherlich kann und wird niemand es verstehen, ohne die Kenntnis des Grundgesetzes. So Wir haben gesehen, dass Gott alle Dinge so gemacht hat nach einem Modell, nämlich die notwendigen Mittel, die jemand braucht, muss er aus einem Träger rausholen. So muss aus der Luft die Lunge den Sauerstoff rausholen. Aber bevor sie ihn rausholt, muss sie ihn reinigen und so weiter, die Luft, damit er dann aufgenommen werden kann. So, es gibt also einen Weg, wie man aus dem Träger das notwendige Mittel, den Sauerstoff, herausholt. Und es gibt Mittel dafür. Wir haben hier den Magen und wir haben zum Beispiel den Apfel als Nahrung. Bevor der Magen die Nährstoffe aufnehmen kann, müssen diese auf Molekulargröße zerlegt werden. Und dafür braucht er Enzyme und so weiter. Das heißt, aus dem Träger der Nahrung muss die Nahrung extrahiert, das heißt herausgenommen werden. Und jetzt kommen wir auf die geistige Ebene. Der Geist lebt vom Wort, von Bildern. Er muss Information aufnehmen und diese Information muss er natürlich zunächst vom Träger, weil die Information liegt in den Worten, die Worte sind nicht Information, die Bilder beinhalten nicht Information. Die muss er also zunächst vom Träger raus extrahieren, um es aufnehmen zu können. Und er muss es prüfen, dass das, was er davon herausnimmt, auch 100% Wahrheit ist. Dazu braucht er einen Maßstab, womit er die Informationen entschlüsseln, zerlegen und aufnehmen kann. Um das noch einmal zu vereinfachen, weil ich denke immer, wir müssen Dinge ganz einfach verstehen. Hier ist der Apfel. Der Apfel enthält Kohlenhydrate, die für unseren Körper ganz entscheidend wichtig sind. Aber der Apfel ist nicht die Kohlenhydrate. Also er besteht, er hat sie in sich als Bestandteile, aber er ist nicht nur Kohlenhydrate. So, damit der Magen jetzt die Kohlenhydrate daraus holt, muss er den Apfel zerlegen. Das heißt, er muss die Kohlenhydrate aus dem Apfel entziehen. Er muss sie vom Apfel separieren. Das nennen wir Verdauung. Und jetzt nehmen wir den Geist. Die Bibel ist der Apfel. Das heißt, die Bibel enthält die wahre Information. Sie selbst aber ist nicht die Information. Sie enthält sie nur. Sie ist also der Träger der Information. Weil wäre sie die Information selbst, dann bräuchte es keiner Träger. Aber Worte, Bilder sind Träger von Informationen. Und da kommen sehr viele Menschen durcheinander, weil sie machen den Unterschied nicht. Deshalb werden Dinge schwierig oder werden Dinge leicht zu verstehen. So, sie denken, das Wort, das sie lesen, können sie aufnehmen, ohne dass sie es zerlegen. Deshalb muss der Geist die Wahrheit, damit er sie daraus holt, damit er sie aufnehmen kann, muss er sie der Bibel entziehen. Das heißt, er muss die Information aus dem Wort herausholen, so wie die Verdauung die Kohlenhydrate vom Apfel löst, so müssen wir aus der Bibel, aus den Worten, aus den Bildern, aus dem, was uns dort klar also dargestellt wird, müssen wir die Information entziehen. Das nennt man Interpretation. Und es gibt es nicht, dass wir etwas entziehen, ohne es zu zerlegen, weil ich kann nicht den Träger essen. Ich kann nur das aufnehmen, was aus dem Träger herausgeholt wird. Das meiste vom Apfel wird nicht aufgenommen in den Körper. Es geht raus und die Darmbakterien und so weiter nehmen es auf. So genauso haben wir viel Füllmaterial. Das heißt, wir haben Träger, Bilder und aus diesen Bildern muss ich, ob ich will oder nicht, weil Gott hat es so gemacht. Weil der Magen muss aktiv sein, um etwas zu zerlegen, so muss auch der Geist aktiv sein, um Dinge zu verstehen. Nun gibt es einen Unterschied zwischen Magen und Geist. Der Magen hat kein Nein, das heißt, alles, was reinkommt und er zerlegen kann und aufgenommen werden kann, wird aufgenommen. Nur das, was er nicht aufgenommen werden kann, wird nicht aufgenommen. So, gebe ich mal so Gift, kann er nicht sagen, oh, das ist Gift, ich nehme es nicht auf. Der Magen hat kein Nein. All das, was Gott gemacht hat, dass er aufnehmen kann und kommt in den Magen, wird er aufnehmen. Ohne Wahl. Er lässt nur das raus, was er nicht aufnehmen kann. Aber er hat kein Unterscheidungsvermögen. Er ist programmiert für das, was er aufnehmen kann und nicht. Der Geist jedoch hat ein Nein. Er ist also nicht programmiert, dass er etwas aufnimmt und nicht. Sein einziges Programm besteht darin, es muss Wahrheit sein. So, er kann also das Gift, er kann also die falsche Lehre, er kann das, was die falsche Information ist, kann er draußen stehen lassen. Weil dadurch hat er Verantwortung, der Magen nicht. Weil er ein Nein hat. Wisst ihr, das Ja hat Gott hingestellt. Und alles muss aufnehmen. Aber hier ist beim Geist die Unterscheidungsfähigkeit. Und er muss selbst unterscheiden, zu was er Ja und zu was er Nein sagt. Das ist die Konstruktion des Geistes. Deshalb ist alles, was er aufnimmt, ist er dafür verantwortlich. Ganz egal, ob er bewusst oder unbewusst, er muss es aufnehmen, weil er ein Ja hat. Das heißt, ein Nein, nicht ein Ja. Er könnte es ja auch draußen stehen lassen. Aber wenn es passiert, die Grenze der Wahrheit, das heißt, wenn er es als wahr aufnimmt, dann nimmt es auf. Wenn es dieses Maß nicht aufnimmt als Wahrheit, bleibt es draußen. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wenn es um Wahrheit und Irrtum geht. Der Geist kann nur betrogen werden, etwas als Wahrheit aufzunehmen, was keine Wahrheit ist. Deshalb muss ich wissen, was ist Wahrheit? Wie kann ich es unterscheiden vom Irrtum? Sonst betrüge ich mich selbst und gehe verloren. So, der Geist hat ein Nein. Er muss es prüfen. Und wenn er es dann doch aufnimmt, dann hat er Verantwortung. Jetzt haben wir ein Problem, und das ist folgendes. Wenn wir einen kaputten Magen haben, dann kann der, egal wie gut die Nahrung ist, sie nicht wirklich gut verdauen. Auf geistiger Ebene haben wir einen kaputten Geist. Dann ist beim Geist das Hauptproblem, dass er sein Nein verliert. Das heißt, er kann nicht mehr unterscheiden, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Mit einem kaputten Magen kann ich nicht auch das Gute korrekt verdauen. Und mit einem kaputten Geist kann ich auch das Gute nicht verstehen und aufnehmen. So, wir alle sind geboren mit einem kaputten Geist. Und wir müssen aber aus der Wahrheit leben. Und wir müssen aus der Bibel die Information herausnehmen. Wir haben keine Wahl, wir müssen sie verdauen. Und haben wir jetzt einen Verstand, der von einem kaputten Geist, das heißt von einer kaputten Identität, gesteuert wird, dann kann er die Bibel nicht verstehen. Das heißt, er wird sich verlassen auf die Experten, auf die Theologen, auf Psychologen, Ärzte, auf das, was die anderen ihm sagen. Und er wird natürlich Zerlegungsinstrumente sich nehmen, wie Logik, Grammatik, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken. Er wird damit auch an die Bibel herangehen und wird glauben, das, was ihm diese Dinge vorgeben. Und dann nimmt er das auf zu seiner eigenen Verdammnis. So, ihr seht, ich kann, wenn ich die Bibel mit der falschen Identität zerlege, das heißt, ich hole mir die Information aus der Schrift heraus mit falschen Instrumenten, weil ich von vornherein einen kaputten Geist habe, dann kann ich nie Dinge verstehen. Deshalb sagt der Paulus hier sogar so deutlich, die Ungelehrigen, die Leichtfertigen, die ruchlosen Leute, das heißt die Gesetzlosen, die haben und sind in ihrem Herzen so. Jetzt ist ja die Verführung am allerperfektesten, wenn man denkt, hier hat man jetzt nicht den Irrtum, wenn man denkt, man hat einen klaren Verstand, sieht aber nicht, dass er betrogen ist. Wie will dann der Mensch die Wahrheit wissen? Ihr seht, wo die Schwierigkeit liegt. So, habe ich jetzt die richtige Identität, dann werde ich, und ich kann die richtige Identität nur durch den Heiligen Geist haben. Ich muss eine Einheit werden zwischen mir und dem Heiligen Geist, der mir das Leben Jesu bringt. Dann werde ich Gott vertrauen, aber ich werde gerade in diesem Vertrauen Gottes alle Dinge, die auf mich zukommen, was ich aus der Bibel lese, und es geht jetzt nur um positive Informationen, ja, weil in der Bibel steht ja der Weg des Heils, obwohl dort alle Menge Geschichten sind, die nicht so schön sind zum Lesen. Ja? So, es sind Zerlegungsinstrumente. Ich brauche das Gesetz und ich brauche den Kontext, um Dinge zu zerlegen, damit ich sie dann glaube, dass sie wahr sind und so mit ihnen etwas anfangen kann. So, die erste Voraussetzung, damit ich Dinge richtig verstehe, ist eine neue Identität, eine Neugeburt. Die Bibel sagt, der nicht-geistliche Mensch versteht nichts vom Worte Gottes. Ihr kennt das alle aus dem Kapitel, aus dem 1. Korinther bis Kapitel 2, wo es steht, ab Vers 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der Geistliche aber richtet alles und wird von niemandem gerichtet. So, ich brauche also eine Veränderung des Geistes, bevor ich die Schrift verstehen kann. Es ist entscheidend zu verstehen. Und es reicht nicht, dass ich neugeboren bin. Ich muss in der Heiligung fortfahren, damit die Schrift nützlich wird für meinen Geist. So, das sind die zwei Bedingungen für die richtige Interpretation der Bibel. Ich brauche einen reparierten oder in Reparatur befindlichen Geist. Das heißt, habe ich einen kaputten Geist, kann ich nichts verstehen. Es nutzt mir nichts. Und wenn ich dann angefangen habe, mit dem Heiligen Geist meinen Geist sozusagen zu reparieren, das heißt, es richtig verstehen zu können, dann muss ich fortfahren, und wir werden das sehen gegen Ende, dann muss ich in diesem Prozess fortfahren, sonst, wenn ich irgendwo stehen bleibe, falle ich wieder und das Alte verschwindet. Das Licht geht weg, wenn es nicht dauerhaft wächst. So. Jetzt muss es ja einen Weg geben, dass wir neugeboren werden. Und die Gnade Gottes macht das möglich. Die Gnade Gottes macht es möglich, dass der Mensch noch bevor er neugeboren wird, bevor er den Geist Gottes aufnimmt in sein Innerstes, dass er mit seinem Verstand Dinge verstehen kann. So, ich muss mit meinen Patienten sprechen, die nicht neugeboren sind, dass sie das Grundgesetz der Natur verstehen. Das können sie verstehen, auch ohne neugeboren zu sein. Sie können auch den Aufbau und die Funktion des Menschen verstehen, ohne neugeboren zu sein. Sie können die Bedürfnisse verstehen, sind offensichtlich, ohne neugeboren zu sein. Sie können verstehen, dass etwas in ihnen nicht stimmt, wenn ich ihnen erkläre, dass sie eine falsche Identität haben. Das können sie verstehen. Und sie können auch ihre völlige Hilflosigkeit sehen und dass sie sich nicht selbst befreien können, weil die Gnade das möglich macht. Ich kann ihnen auch einen Überblick geben über den Erlösungsplan. Ich kann ihnen auch erklären, das Kreuz, wie es funktioniert. Aber was nicht passieren kann, ist, sie können davon nichts verstehen, sie können davon nichts umsetzen, es sei denn, sie kommen zum Kreuz. Es sei denn, sie nehmen und kreuzigen das Alte und nehmen das Neue an. Das heißt, die Gnade Gottes spricht jeden Menschen an. Aber die Bibel kann man zum Teil verstehen, auch ohne neugeboren zu sein. Aber sie hilft einem nichts. Sie hat den Pharisäern und Schriftgelehrten nichts genutzt. Sie hat auch den fünf törichten Jungfrauen im Gleichnis nichts genutzt. So, es nutzt nur etwas, wenn es mich innerlich verändert. Das heißt, wenn ich dahin komme, wie der Paulus, wie der Petrus hier sagt, ich muss zur Heiligung gelangen. Das heißt, ich muss dahin kommen, dass ich unbefleckt und unsträflich werde. Das kann nur die Schrift erreichen, wenn ich innerlich den Geist erneuere. Ich brauche einen neuen Geist. Ich brauche ein neues Herz, weil ich werde geboren mit einem kaputten. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, was verhindert das richtige Verständnis der Schrift? Sind es die falschen Vorkenntnisse, das heißt die Tradition, die Interpretation anderer, oder sind es die Schwierigkeiten, sozusagen komplexe Dinge zu begreifen, weil sie neu sind oder in Bildern versteckt? Was hindert uns denn heute, zu einer Erkenntnis der Schrift zu kommen? Und ich bin mir sicher, und ihr werdet das auch so sehen, wenn ich neue Dinge entdecken kann, dann werde ich klein anfangen. Aber ich werde wachsen können. Und wir werden sehen, je mehr ich mein Ich kreuzige, umso mehr kann ich Dinge verstehen, die ich nicht verstehen konnte bevor. Aber das, was verhindert, dass wir heute vorwärts kommen, ist und sind die falschen Vorkenntnisse. Satan hat das immer gewusst. Deshalb war es die größte Not, die Jesus hatte, als er kam auf diese Erde, um das Licht in der Finsternis zu leuchten. Es ist das, was der Johannes beschreibt in Johannes 3. Was ist es, was dem Licht am hinderlichsten ist? Hier sagt er, ab Vers 19, Johannes 3. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ihr seht also, ohne böse Werke kommst du zum Licht. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. So, was ist das, was verhindert das Verständnis der Schrift? Es sind die falschen Vorkenntnisse. Und es ist das eigene Ich. Es sind die bösen Werke. Deshalb muss ich das ganz klar und deutlich verstehen. Ich muss als erstes erkennen mein betrügerisches Herz. Wenn ich das nicht erkenne, habe ich nie eine Chance, die Bibel zu verstehen. Und wenn ich das erkenne, das kann ich natürlich nur durch die Gnade Gottes, aber ich muss als erstes sterben, um dann durch den Heiligen Geist den Reparator, sozusagen, den Reparierer, den neuen Geist zu bekommen, der meinem Geist helfen muss, dieses alte Ding zu zerstören, ihn zu reparieren. Es ist ein Glaubensakt. Wir werden neu geschaffen, wenn Jesus kommt. Aber bis dahin müssen wir in unserem Geist erneuert werden. Und es gibt nur eine Sache in meinen Augen, die verhindert die Aufnahme der Wahrheit, so wie sie im Lichte Gottes auftritt. Und das ist die bösen Werke im Herzen, die man festhält. Und damit man an diesen bösen Werken festhalten kann, muss man natürlich die falschen Vorkenntnisse davor tun. Wir leben heute in einer großen Finsternis, was die Menschen anbelangt, von dem, was Wahrheit ist. Besonders in der christlichen Welt sieht man heute diese Finsternis. Ich habe mich gefragt, warum? Warum gibt es den Unterschied? Und ihr kriegt es ja bestimmt auch mit, weil wir leben ja in einer Welt, wo man mitkriegt, besonders die Informationen, die gehen. Und jetzt haben wir heute in unserer Gemeinde, in der Christenheit könnte man sagen, nur zwei Botschaften. Das gibt es auch in der Welt, gibt es nur zwei. Und das eine ist, er kommt jetzt, das hört man kaum. Und die, die es sagen, werden von diesen, die sagen, er kommt noch nicht jetzt, mundtot gemacht. Es gibt nur zwei Botschaften. Glaubt ihr, es geht um die kosmische Woche? Geht es um eine theologische Auseinandersetzung? Doch sicherlich nicht. Es geht um eine Botschaft. Und wisst ihr, die Botschaft, die jemand verkündigt, mag noch so, ich sag jetzt mal, wie sagt man heute, besonnen, klar, im Sinne dessen, dass ich habe sehr gute Argumente, die kosmische Woche kommt aus der jüdischen Tradition, sie hat sich eingeschlichen in das Ganze. Zählt es oder zählt es nicht, ob es eine kosmische Woche gibt oder nicht? Und in meinen Augen zählt es nicht. Weil die Botschaft, die der eine verkündigt mit der kosmischen Woche, um zu zeigen, dass Jesus nahe ist, und die Botschaft, die die anderen verkünden mit der kosmischen Woche, dass es noch nicht nahe ist, ist doch in diesem beinhaltet. Ist es nahe oder ist es nicht nahe? Die Argumente dazu halte ich für nicht tragfähig. Ich habe mich sehr gefreut, dass es noch jemanden gibt, der verstanden hat, dass Jesus jetzt kommt. Und habe gesagt, Herr, wunderbar. Die Leute werden wachgerüttelt. Aber da gibt es die Gegenseite, die sagt, wir dürfen die Leute nicht wachrütteln. Es ist unmöglich. Sie müssen weiter in ihrem Schlaf verkümmern. Und die Wiederkunft Jesu hat ja nur Panik ausgelöst bisher. Angst. Deshalb muss man sie nach Möglichkeit ein bisschen noch in die Ferne legen. Es ist noch nicht das Ende. Meine Lieben, Matthäus 24 ist keine schwierige Passage. Und dennoch haben wir ein großes Problem heute, jetzt. Dass die einen sagen, genauso wie Jesus es hier sagt, er sagt, darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde herkommen wird. Vers 42 auf Matthäus 24. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen sollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Das ist die generelle Aussage. Und ich denke, die Stunde der Versuchung kam, ohne dass wir es erwartet haben. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht, den der Herr gesetzt hat über sein Gesinde, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Welches ist denn die Speise? Der Wächter muss rufen, wie wir gesehen haben. Es kommt das Gericht. Aber der Wächter wird doch nicht auf der Mauer sagen und sagen, es sind noch 10 Kilometer, bis der Feind hier ist. Also, alles klar, seid ruhig. Warum sitzt er dort oben auf der Mauer? Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn also tun. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in seinem Herzen sagen, mein Herr kommt noch Lange nicht. Natürlich, das sagen sie nicht. Das sagen sie nicht wörtlich. Noch lange. Sie glauben ja an die nahe Wiederkunft Jesu, aber sie glauben nicht, dass es jetzt ist. Sie glauben, dass wir in der Endzeit leben, aber das leben wir ja schon seit 1798. Aber sie verkündigen nicht, dass es jetzt ist. Warum denn? Und fängt an zu schlagen, seine Mitknechte, isset und trinket mit den Trunkenen. So wird der Herr desselben Knechts kommen an dem Tage, dass er sich nicht versieht und zu der Stunde, da er es nicht meinet, und wird ihm zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das ist doch keine schwere Passage. Wir müssen nichts, wir müssen keine komplexen Passagen der Schrift haben. Wenn unsere Werke böse sind, werden wir nichts verstehen. Ich frage dich, und ich habe, weil ich mich gefragt habe, welcher Knecht ist der wachsame Knecht? Das heißt, ich muss ja wissen, was glaube ich? Wenn ich jetzt glaube, Jesus kommt jetzt noch nicht, werde ich wachen oder nicht? Automatisch wachst du nicht. Das heißt, ich kann nicht eine Botschaft verkünden und sagen, wachet, wachet, wenn man sagt, er kommt noch nicht. Es müssen noch einige, und ich habe diese Woche einen Vortrag gehört von einem Kollegen von mir, der ja sehr gut sich mit der Prophetie auskennt. Und er kommt und sagt, der einzige Katalyst, das einzige, was uns wachrütteln wird, wird das Sonntagsgesetz sein. Erst dann können wir sagen, jetzt ist das Ende nahe. Was sagt er denn? Wache oder wache nicht? Nun ist so eindeutig. Er sagt, du musst jetzt nicht wachen. Weil, wenn das kommt, weil wir sind ja sowieso alle eingeschlafen, und wenn das kommt, wenn das Ereignis kommt, dann wird die ganze Gemeinde wach werden. Haben die Juden, sind sie wach geworden, als sie das Zeichen gesehen haben? Sie konnten es doch nicht mal mehr interpretieren. Als im Jahre 70 oder davor, als die Römer kamen, um Jerusalem zu zerstören. Das heißt, der sagt, es muss noch was kommen, bevor du wach wirst, der ruft nie auf, dass du wachsam bist. Nur derjenige, der sagt, jetzt kommt's, der ruft zum Wachen auf. Der ruft nämlich auf, dass du bereit bist. Weil du weißt ja nicht, wann er kommt. Diese sagen zwar diesen anderen, sie setzen Zeiten fest und sagen, es ist jetzt und sagen, das ist falsch. Weil sie Angst haben, jemand tut ja was. Weil auf jeden Fall, wenn du weißt, dass Jesus jetzt kommt, dann tust du was. Nicht aus Panik, aber in Eile. Das heißt, unter kurzer Zeit, meine ich. Vielleicht ist das Wort Eile nicht das richtige Wort, aber du weißt jetzt, welches deine Priorität ist. Alles andere kommt weg. Aber die sagen, nein, er kommt noch nicht, die wissen es doch besser. Die offensichtlich wissen sie es doch besser, wann er kommt. Versteht ihr, wie schief die Welt ist heute? Und wie gefallen wir sind in unserer Gemeinde? Und wir argumentieren mit hohen theologischen Ausdrücken, einwandfrei. Überall wird gepostet, wie theologisch akkurat wir sind. Und ich habe mir gesagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten nicht einen besseren Vortrag machen können gegen das Ende und gegen die Annahme Christi, wie das, was heute als Aufklärung verbreitet wird. Wieso ist das so? Ich habe nur eine Antwort. weil ihre Werke böse sind. Weil ihre Werke böse sind. Deshalb kommen sie nicht zum Licht. Deshalb musst du und ich mich fragen, wie sind meine Werke? Weil ich kann nicht das Wort Gottes aufnehmen, es sei denn, es verändert mich in meinem Innersten. Es muss etwas in mir geschehen, dass ich das Licht sehen kann. Und je mehr ich von meinem Ich, meine Werke sterben, mein böses Ding stirbt, umso mehr wird die Wahrheit und das Licht der Wahrheit zunehmen. Es ist ein 1:1 Wachstum. Wenn ich also irgendwo stehen bleibe, dann liegt es an meinem Unglauben. Dann liegt es an meinem Herz. Ich habe diese Woche, wisst ihr, wenn man, ich sage es mal so, alleine steht, dann denkt man und muss man sich ja in Zweifel setzen, oder? Alle anderen sagen anders. Und du stehst da mit dem, was du sagst, alleine. Und es ist doch normal, dass du dich fragst. Wisst ihr, der Johannes der Täufer stand auch allein. Und als er dann im Gefängnis war, überkam ihm der Zweifel. Und er musste hinschicken und sagen, bist du es? Wusste er nicht, dass er es war, hat er doch auf ihn gezeigt. Wir kommen und wir werden in diesen Tagen auf das tiefste Innere geprüft, ob wir stehen in ihm oder nicht stehen in ihm. Und diese Prüfung hängt davon ab, ob mein Herz, ob ich willig bin, im Glauben vorwärts zu gehen oder nicht. Und Jesus schickt dem Johannes eine Botschaft dorthin und sagt, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes, sei fest, bleib im Glauben, in dem, was du verkündigt hast. Denn der Lohn ist nahe. Bin diese Woche zu Gott gegangen und habe gesagt, Herr, wie steht's? Ja, er hat mir es 1000-mal gesagt, dass jetzt die Zeit ist. Aber wisst ihr, alleine zu stehen, und wir müssen in diesen Tagen alleine stehen, niemand kann sich verlassen auf was der eine oder der andere oder der andere oder der andere sagt. Wenn es eine Zeit jetzt ist, wo jeder alleine stehen wird, wir werden nur vereint sein dadurch, dass wir jeder denselben Geist haben in unserem Herzen und wir stehen alleine, dann können wir auch versammelt werden. Können wir alleine nicht stehen, können wir auch nicht versammelt werden. Zu einer gemeinsamen Aktivität. Deshalb steht hier bin ich zu Gott gegangen und dann habe ich gesagt, er soll zu mir sprechen. Und ich habe gelesen die Geschichte. Ich lese euch nicht vor, aber ihr kennt sie vielleicht. Und Gott hat mich so zurechtgewiesen, nicht das erste Mal, aber mit einem sehr großen Ernst. Weil die Sache ist sehr ernst, meine Lieben. Die Sache ist sehr ernst. Es geht darum, ob wir das Volk Gottes sind, der Endzeit, und die Botschaft verkündigen oder darum, dass wir ausgelöscht werden. Dass wir als Salz hinausgeworfen werden, das keinen Geschmack mehr hat. Und so habe ich gelesen, eine einfache Passage. Die Geschichte des Elisas und Samaria. Samaria ist umgeben von den Syrern. Ben-Hadad will die Hauptstadt Israels einnehmen und er hat sie schon lange Zeit unter Hunger gestellt. Die Mütter essen ihre Kinder. Es ist eine furchtbare Situation. Und als eine Frau zum König kommt und sagt, während er auf der Stadtmauer spazieren geht, Ausschau hält, sagt sie ihm, gestern haben wir meinen Sohn gegessen und heute, wo wir den Sohn meiner Nachbarin essen sollten, hat sie ihn versteckt. Das muss eine furchtbare Situation gewesen sein in Samaria. Der Knochen eines Esels kostete 50 Silberlinge, muss ein Vermögen gewesen sein. Und ein bisschen Mist kostete 5 Silberlinge. So eine Hungersnot. Maximal. Und jetzt geht der König, er zerreißt seine Kleider und geht zum Elisa und rügt ihn. Nicht, ihr wisst ja, die Propheten sind ja dann immer an allem schuld. Und Elisa sagt Folgendes. Elisa sagt, morgen um diese Zeit wird man Gerste und Weizen für einen Silberling verkaufen im Tor Samarias. Das heißt, morgen um diese Zeit wird Hülle und Fülle da sein und zu essen genug für jeden. Und dann ist der König mit dem Ritter, auf den sich der König stützt. Und der Ritter sagt in seinem Unglauben, und wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde, so könnte das nicht passieren. Und der Prophet Elisa, er war schon immer ein sehr, ja, ich muss sagen, scharfer Prophet. Er hatte schon die Buben, die ihn verspottet haben, verflucht und die Bären haben sie gegessen. Aber hier sagt er diesem Mann, du wirst es sehen, aber nichts davon haben. Und dieser Mann am nächsten Tag stand im Tor zu Samaria. Und ihr werdet ja die Geschichte wissen. Die Aussätzigen bringen und sagen, die Feinde sind geflohen. Gott hatte die Feinde in die Flucht geschlagen und haben alles zurückgelassen. Und als die Menschen wussten, dass da draußen Essen ist und dann kamen und verkauften, da stand dieser Ritter im Tor der Stadt. Und die Leute haben ihn zertreten. Ich denke, eine stärkere Zurechtweisung konnte mir Gott nicht geben. In dem Sinne, ich habe ein Problem und das ist, kann ich alleine stehen oder nicht? Stütze ich mich auf mich oder stütze ich mich aufs Wort? Habe ich das Gesetz als Grundlage oder habe ich es nicht? Auf was stütze ich mich? Aber eins ist klar. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Er sieht es nicht. Er sieht nicht, dass morgen die Hungersnot vorbei sein wird. Und es wird in Hülle und Fülle da sein. Er sieht es nicht, er kann es nicht sehen. Aber warum misstraut er dem Wort Gottes? Konnte Gott schon jemand lügen? Wenn Gott sagt, jetzt komme ich. Mit wem wird er arbeiten? Mit denen, die ihm glauben oder mit denen, die ihm nicht glauben? Was wir glauben, müssen wir das Ich wegtun. Weil was stand diesem Mann im Wege, außer dass er besser wusste wie Gott, was in 24 Stunden möglich ist. Weißt du, was in 24 Stunden möglich ist? Ich weiß es nicht, weil ich bin ja kein Gott. Deshalb, meine Lieben, es gibt nur eine Sache, die uns verhindert, die einfachen und die schweren Passagen der Bibel zu erkennen. Und das ist das eigene Ich. Das ist der Irrtum unseres Herzens, aus dem alle unsere bösen Werke kommen. Und wenn wir an dem festhalten wollen, dann kann es kein Vorwärtskommen gehen. Dann wird das Licht weggehen. Auch wenn wir neu geboren sind. Erinnert euch an das Gleichnis Jesu mit den 4 Böden. Nur einer schafft es. Das heißt, 3 fallen weg, obwohl sie angefangen haben. Das heißt, einer hat gar nicht angefangen, aber 3 haben angefangen, aber 2 fallen weg, weil sie nicht zum Ende kommen. So 2/3. Ein Drittel bleibt und das wird gesichtet. Was glaubst du? Das zählt in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Glaubst du, dass Jesus jetzt kommt? Dann wird sich alles ändern. Dann wirst du dein Ich kreuzigen und vorwärts gehen und deine Werke wegtun. Genauso wie Paulus und jeder es geschrieben hat, wir zur Vollkommenheit gereichen müssen. Oder du wirst mit den anderen sagen, nun vollkommen können wir nicht werden. Also lasst uns ruhig warten. Er könnte zu unserer Zeit kommen, aber es muss nicht sein. Aber wir sind in der Endzeit. Meine Lieben, das ist Heuchelei, das ist Doppeldeutigkeit. Entweder es ist so oder es ist nicht so. Entweder Jesus kommt jetzt und wir wachen und beten und bereiten uns vor, so wie in Matthäus 25, die Tür wird verschlossen. Und wenn die Tür verschlossen ist, hat keiner mehr eine Wahl. Die fünf Törichten haben kein Öl gefunden, aber sie kommen irgendwann mal zurück und wollen in die Tür rein. Nein, es gibt es nicht. Als denn der Ruf kam, waren sie nicht fertig. Wenn das Sonntagsgesetz kommt, wenn das Mahlzeichen des Tieres eingesetzt wird, ist die Tür verschlossen. Wir haben nur noch ein bisschen bis dahin. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht jetzt kommt, kannst du nicht wachen. Du kannst nur wachen und beten, wenn du glaubst, dass Jesus jetzt kommt. Alles andere ist Heuchelei. Alles andere ist ungelehrig, Unkenntnis, ist verloren sein. Wir wollen ja nicht für uns wach sein, sondern wir wollen als treue Diener gefunden werden, die dieser Welt eine Botschaft verkündigen können. Aber wie wollen sie wie verkündigen in unheiligen Gewändern, ohne dass wir erneuert worden sind von innen, vom Heiligen Geist? Wie wollen wir das tun? Möge Gott uns die Gnade schenken, dass alles Böse aus uns wegkommt. Jeder Zweifel an einem klaren Wort Gottes und wir heilig und gerecht erfunden werden vor unserem Schöpfer und Richter und Erlöser. Amen.